Herzlich willkommen zu einer neuen Saison bei Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Kleinriesing. Nach der WM ist vor der zweiten Liga und dieser erste Spieltag hat doch direkt wieder ultra viel geboten. Also lasst uns nicht lange zögern, lasst uns direkt reinstarten. Wir besprechen Wolfsburg, die Cottbusser, dann das Wahnsinnsspiel von Braunschweig in Magdeburg. Hertha BSC Berlin kann doch noch gewinnen. Also ihr merkt schon, viele geile Themen, ganz viel Spaß. Aber jetzt erst einmal, Musik ab bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesing.
Also Leute, lasst uns doch direkt mal ganz entspannt reinstarten. Eröffnungsspiel Bochum gegen Hertha hört sich nach Bundesliga an, ist aber leider nur zweite Liga. Bei den Bochumern, die haben eine komplett neue Innenverteidigung mit Karazemir vom VfL Osnabrück und Steinwender. Wie gesagt, zwei frische Jungs geholt, auch generell in der Anfangself viele Veränderungen. Ehemaliger Bremer auf der 6 dabei und mit Grimaldi. Ein großes Eigengewächs mit 17 Jahren schon in die erste Elf integriert auf dem linken Flügel. Hat auch für ordentlich Betrieb gesorgt. Auf der anderen Seite Hertha, BSC Berlin. Da war ja der große Ausverkauf nach dem verpassten Aufstieg im Sommer. Man hat sich auf der Zugangsseite eigentlich nur mit Uluwaseun Adeyemi verstärkt, den offensiven Mittelfeldspieler Österreicher vom FC Burnley ausgeliehen. Ansonsten nur Jungs aus der zweiten Mannschaft, also der U19, hochgezogen. Symptomatisch auch dafür dann wirklich der Altersschnitt der Neuzugänge. 19,7 Jahre. Also das sind schon richtig junge Buben. Und auf der anderen Seite haben sie einen Kenneth Eichhorn abgegeben. Fabian Reese, den Kapitän, Tjaak Ernst, den Stammkeeper, Cousins, Kabovnik, die kreativen Leute. Dazu natürlich auch noch erfahrene Jungs wie Toni Leistner, Buchs für die Innenverteidigung. Also da ist dann, und Diego Demmer für die 6, da ist schon einiges an Substanz und Qualität verloren gegangen. Dementsprechend die Sorge auch groß bei den Hertaner-Fans, dass man ja vielleicht sogar unten reinrutschen könnte. Aber Sorge vollkommen unberechtigt. Die Hertaner haben gut mitgespielt, haben es stark gemacht. Mir hat vor allen Dingen dann auch auf der 10 Guram imponiert, der Mann, der aus der zweiten Mannschaft hochgezogen ist, hat ja dann auch die Vorlage für das Tor von Grönning gegeben. Da sieht man auch den neuen Hertaner Weg, nochmal mehr auf eigene Talente zu setzen, auf Jungs aus der eigenen Stadt, die hat auch diese Mentalität besitzen, diese Gier, diese Lust für Hertha zu spielen, sie nicht nur als reines Sprungbrett zu sehen, sondern wirklich als ja, die Erfüllung eines Lebenstraums. Und das ist auf jeden Fall wichtig auch für Hertha, dass sie, wenn sie schon nicht mehr diese hohe individuelle Klasse haben, dann halt über das Kollektiv kommen, über diese Gier, Leidenschaft. Klar, gerade am Anfang, Hertha noch sehr unsicher, Bochum natürlich sofort mit Druck. Unter Uwe Rösler läuft es ja auch sehr, sehr gut. Hat ja im Laufe der vergangenen Saison übernommen, hat Bochum dann auch ins gesicherte Mittelfeld befördert und hat es auch einfach geschafft, ja, der Mannschaft wieder Energie zu geben. Bochum wirkte nach dem Abstieg ja sehr tot. Mittlerweile im Laufe der letzten Saison und auch in diesem Spiel ganz andere Energie drin. Auf dem rechten Flügel Miyoshi, super Auftritt hingelegt. Viele 1-gegen-1-Duelle gesucht gegen Seevolk, der natürlich auch nicht der langsamste ist. Aber Miyoshi konnte sich halt auch aufgrund seiner engen Ballführung des Öfteren durchsetzen. Wenn Bochum da mal gefährlich wurde, sind sie dann aber oft auch an dem starken Keeper Gersbeck gescheitert, der vorläufig die Nummer 1 ist. So hat es Herthas Trainer Stefan Leitl gesagt. Bin ich auch mal gespannt. Die Trikot Nummer 1 ja auch noch nicht vergeben, genauso wie die 10 und die 9. Also könnte vielleicht noch ein Kreativkopf kommen und vielleicht noch ein neuer Mittelstürmer. Was auch wichtig wäre, da komme ich nämlich jetzt zu, einen neuen Mittelstürmer zu holen, weil mit Grönning, der wie schon bei der Auftaktpartie im vergangenen Jahr bei der 5-2-Niederlage gegen Schalke getroffen hat, der aber auch ja ein absoluter Knipser ist. Symptomatisch dafür dann halt auch dieser Chipball über Keeper Timo Horn zum 1-0 hat er sehr gut gemacht. Aber als er dann ausgewechselt wurde, Lukas Schuler dafür kam, da war dann schon ein Bruch zu erkennen, weil Gröning war immer anspielbar, Schuler wirkte eher wie ein Fremdkörper. Also da braucht es dann vielleicht noch eine weitere Offensivkraft, vielleicht noch ein ähnliches Spielerprofil wie Gröning, damit man ihn dann auch 1-1 ersetzen kann. Da wäre dann eventuell aus der ersten Liga, ja, wer würde mir da einfallen, der auch gut wäre, wo ich sagen würde, der bringt dann auch diese Qualität mit. Vielleicht ein Ima Drondic vom 1. FC Köln. Kann sein, dass er vielleicht passt. Nicht so groß, aber auch ein richtiger Strafraumstürmer, den ich mir dann doch durchaus vorstellen könnte als Option für Hertha BSC Berlin, weil das noch was gemacht werden muss. Sollte klar sein. Trotzdem wirklich auch das Mittelfeld aus einem Guram im offensiven Mittelfeld, dazu Kevin Sessa und Paul Seguin, die beide Achter respektive Sechser waren, viel auch mit dem Ball anfangen konnten, aber auch gegen den Ball gut gearbeitet haben. Das sah schon gut aus. Und wie gesagt, aus der Not eine Tugend machen und dann vielleicht nicht mal die ganz großen Hochglanzspieler zu haben, aber Jungs, die alles reinwerfen und ja, vielleicht nur diese Rolle, dass man nicht mehr Top-Favorit ist in der zweiten Liga, als Hertha BSC Berlin, dann vielleicht auch mal das als Vorteil zu sehen, vielleicht auch mal abwartender zu sein, Gegnern in Wolfsburg, gegen Heidenheim, St. Pauli, die oben mitgemischt sind oder mitgemischt haben und dann vielleicht dann auch mal über diese ja wilden Jungs, die einfach nichts zu verlieren haben. Lum, der 19 Minuten auf der Bank war im zentralen Mittelfeld, den traue ich auch eine ähnliche Rolle wie Kenneth Eichhorn zu, als tiefer Sechser, der ein super Auge hat, vielleicht körperlich nicht so groß ist, nicht so stark ist wie Kenneth Eichhorn, vielleicht auch nicht so zweikampfstark, aber dann vielleicht so einen tiefen Spielmacher mit Lum, dem traue ich auch noch viel zu. Ein Telip, der im defensiven Mittelfeld eingewechselt wurde, auch er sehr talentiert, hat schon in der Hertha-Jugend nachgewiesen, dass er auf jeden Fall auch die körperlichen Voraussetzungen mitbringen kann, das Potenzial hat. Ein bisschen fehlt bei ihm noch an Körperlichkeit, aber der Einsatz stimmt. Und das ist schon mal für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Und deswegen für mich auch etwas überraschend, aber mich hat Hertha BSC Berlin sehr überzeugt und bin gespannt, was da jetzt noch in den kommenden Wochen auf uns zukommt. Heidenheim ist zurück in der zweiten Liga im Duell der Neulinge. Heidenheim aus der Bundesliga runter, Osnabrück als Meister aus der dritten Liga hoch. Aber was war das für ein Spiel? Am Ende gewinnt Heidenheim 4-3. Da hat man auch wieder gesehen, sie haben diesen Schwung der letzten Wochen aus der Bundesliga mitgenommen. Konnten ja auch einige Stammspieler halten, haben, glaube ich, bis auf Omar Traoré als Rechtsverteidiger, Hannes Behrendt als Linksverteidiger und Arjan Ibrahimovic im offensiven Mittelfeld die Beinleihgabe eigentlich ja, alles halten können. Das hat man auch gesehen, dass die Mannschaft eingespielt war. Zivzi Vaze, Piringer natürlich zwei Top-Leute für die zweite Liga. Bei Piringer, da spekuliere ich immer noch ein bisschen drauf, dass er vielleicht zum 1. FC Köln auch wechselt. Fände ich einen super starken Backup-Stürmer. Hat ja auch schon bei Schalke, bei Paderborn bewiesen, dass er sowohl als Stammkraft als auch als Joker erfolgreich ist. Der Heidenheimer Kader super stark mit Frank Feller, natürlich jetzt auch einen talentierten Keeper. Mit Mamdi, der sich direkt als Rechtsverteidiger super eingefunden hat, der vom SFL gekommen ist, dort er auf der rechten Schiene aktiv war, aber auch als Rechtsverteidiger agieren kann. Ja, und Frank Schmidt mit seinem bewährten 4-1-3-2-System ist super gut gemacht. Immer wieder die Tiefe belaufen gegen Osnabrück. Kostli, der vom FC Ingolstadt gekommen ist, auf der rechten Offensivseite, hat richtig viel Dampf gemacht, hat mir gut gefallen und Bodo Zivzi-Vaza, da sieht man auch einfach, wenn die Innenverteidiger nicht gerade Weltklasse sind und der Mann auch Selbstbewusstsein hat, dann ist er einfach top. Hatte ein bisschen zu viel Raum im 16er, hat den Ball eiskalt gemacht, dann nachher sogar noch das vermeintliche 2-0 gemacht, da war er knapp im Abseits, aber von Anfang an Heidenheim, die haben gewirkt, als seien die einfach richtig auch Bock auf die Saison haben. Frank Schmidt, wahrscheinlich seine letzte Saison an der Seitenlinie, hat wieder eine Mannschaft geformt, die Lust hat, die auch offensiven Fußball spielen möchte, was man ja in der Bundesliga nicht so machen konnte. Das hat Spaß gemacht, aber auch Osnabrück unter Timo Schulz haben sich nicht versteckt, sondern auch immer wieder Akzente gesetzt und sind dann ja auch verdientermaßen zum Ausgleich gekommen durch Wiemann, der Kopfball, Konrad Faber, Neuzugang von Dynamo Dresden, schöne Flanke. Da sah Frank Feller vielleicht nicht so gut aus, der talentierte 20-Jährige ist er, meine ich. Taucht also ein bisschen unter dem Ball herunter weg, bisschen zu passiv, dann kann Wiemann einköpfen. Aber es war eine offene Partie, es hat einfach Spaß gemacht und das finde ich auch schön, wenn so Neulinge wie Osnabrück dann auch direkt Bock haben, Fußball zu spielen, nicht nur unten drin zu stehen, sondern aktiv mitzuspielen. Das war einfach Werbung für den Zweitliga-Fußball und Osnabrück, die haben auch gezeigt, die haben mit Baci und Kopacz auch offensive Jungs, die Kreativität mitbringen, die auch die Qualitäten für die zweite Liga haben. Ich meine, Kopacz Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2. Das war eine wunderbare Schusstechnik. Der senkt sich dann wirklich perfekt hinter Frank Feller. Der Abschluss aus gut 18, 20 Meter. Das war schon bockstark. Also die Osnabrücker von vielen als 18er getippt, von mir ja auch, von Dome meine ich auch. Trotzdem, die haben bewiesen, dass sie gut mitspielen können und auch wollen. Und das macht mir auch Mut für die kommenden Wochen. Ja, Mut machen, das kann auch der 6:1-Sieg von Eintracht Braunschweig. Ich würde es trotzdem noch nicht zu hoch hängen. Also Magdeburg ist noch kein sicherer Absteiger und Osnabrück, Braunschweig auch noch kein sicherer Aufsteiger. Aber Braunschweig, die haben es Karo einfach gemacht. Die haben gesehen, dass zum einen Magdeburg unter Patrick Sander weiterhin sehr offensiv steht, oft dann auch mit drei Mann hinten waren, sodass Neuenberger ein bisschen nach vorne gegangen ist, Bockhorn, Jeckel und Garcia McNulty, wo vom Jeckel und McNulty auch die Neuzugänge sind, die Dreikette gebildet haben, haben dann einfach immer kurz vor der Mittellinie den Ball dann lang nach vorne gespielt, auf die schnellen Jungs, wie ein Opoku, wie ein Sturm, der von Ingolstadt gekommen ist und dann mit ganz viel Dampf und Betrieb einfach auf den Kasten von Reimann zugelaufen sind. Das 1:0, Marie, schöner Ball, Opoku, dann mustergültig, kann auf den 16 oder auf den Kasten zulaufen, macht es mustergültig. Später Jan Urbich, der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach 2, der in der Regionalliga West alles kurz und klein geschossen hat. Dann auch mit einem wunderbaren Doppelpack. Also letzte Saison hat er in 20 Spielen 14 Tore gemacht. Also das ist schon brutal. Und ja, Braunschweig wirkte auch einfach deutlich mutiger. Magdeburg hatte gar keinen Zugriff aufs Spiel. Und so und haben sich dann ja auch selbst noch geschwächt durch die rote Karte von Bockhorn, der als letzter Mann dann ja seinen Gegenspieler umgerissen hat. Das ist dann einfach bitter. In der zweiten Hälfte 2 wurde es besser. Dann hat Magdeburg auch gekontert. So ist dann ja auch der zwischenzeitliche Treffer zum 4:1 durch Zukowski entstanden. Aber Braunschweig haben es gut gemacht. Konetka hat das Spiel nochmal weiterentwickelt, hat mit Benedetto noch einen guten Jungen vom VfB Stuttgart 2 bekommen, der Deutsch-Italiener im zentralen Mittelfeld zusammen mit Max Marie für viele offensive Impulse gesorgt. Und wie gesagt, über die Außen, Opoku, Sturm, müssen wir nicht drüber reden, enormes Tempo. Urbich direkt mit dem Doppelpack reingekommen bei seinem Zweitliga-Debüt. Das sind alles so Aspekte, wo ich sage, ja, macht schon Spaß, einfach zuzugucken.
Dummes Wolfs.
Kommen wir nun zum Wölfe-Talk, wo ich über den VfL Wolfsburg spreche, bei dem ich an diesem Samstagabend, beim Samstagabend-Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga dabei war. Der VfL Wolfsburg abgestiegen aus der Bundesliga in die zweite Bundesliga nach 29 bis 30 Jahren in der ersten Liga. Jetzt mit einem starken Umbruch, was den Kader angeht. Viele Topspieler haben den Verein für viel Geld verlassen, aber auch einige neue Spieler kamen für Zweitliga-Verhältnisse viel Geld zum VfL Wolfsburg. Und an diesem Spieltag dann, wie gesagt, das Samstagabend-Topspiel in der Volksbank Arena gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also das versprach ja rein namentlich schon ordentlich Spektakel und auch Tore. Ja, schlussendlich muss man sagen, dass Spektakel eher seitens der Torhüter gegeben war, Kral und Zielinski. Die haben wirklich für Furore gesorgt, aber das Ergebnis eher weniger ein 0:0 der eher besseren Sorte, muss man sagen. Denn dieses Ergebnis spiegelt nicht so ganz die Chancen wider, die beide Mannschaften hatten. Es waren jetzt nicht so viele starke Chancen wie unter anderem bei dem Spiel Cottbus gegen Hannover. Aber trotzdem hätte dieses Spiel hier mindestens mit einem 2:1 für den VfL Wolfsburg ausgehen können. Vielleicht auch ein 1:1 oder 2:2. Aber ein 0:0 spiegelt nicht so wirklich das Spiel wider. Aber wie gesagt, das hat halt auch großen Anteil an Kral, der für mich beste Kaiserslautern-Spieler. Danach dann Giamfi, der Innenverteidiger. Und beim VfL Wolfsburg einerseits Sousa, die 6 beim VfL Wolfsburg, dann Hauke Wahl und Zielinski, der ja reingerückt ist, weil der Neuzugang Wellenreuther sich verletzt hat und Zielinski, der junge 18-jährige Spieler, jetzt sein erstes Profispiel für den VfL Wolfsburg spielen durfte. Und ja, finde ich sehr stark von Tobias Strobel. Er sagt, sie möchten mit Mut auftreten und für einen neuen VfL Wolfsburg stehen. Und das ist doch schon mal ein guter Start, dass du eben so einem jungen Spieler diese Bühne gibst. Und wie gesagt, ich finde, Zielinski hat das mehr als ordentlich gemacht. Klar waren die ein oder anderen Fehler dabei. Also die langen Bälle waren jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber man muss sagen, was das Stellungsspiel auf der Linie angeht, ist er wirklich sehr, sehr stark. Gerade bei der Glanzparade gegen Skittey hat er eine sehr, sehr starke Parade gezeigt. Auch Kral bei Kaiserslautern. Also den beiden ist es zu verdanken, dass dieses Spiel hier 0:0 ausgeht. Ja, Kaiserslautern auf jeden Fall sehr gut dagegen gehalten. Gerade defensiv sehr, sehr stark gestanden, haben Wolfsburg kaum bis zum 16er kommen lassen. Und wenn es dann mal bis zum 16er wurde, dann wurde es eher weniger gefährlich. Die beste Gelegenheit hatte Fraser Hornby, der Neuzugang aus Darmstadt, nach Vorlage von Fabian Reese, wo aber eben genannter Giamfi, gerade so noch vor Hornby klären konnte, sonst hätte Hornby den reingemacht. Für den VfL Wolfsburg ist das jetzt vielleicht nicht das Ergebnis, was man sich gewünscht hätte. Man wäre natürlich sehr gerne mit dem Sieg in die neue Saison gestartet, dann zu Hause, Samstagabend Topspiel. Also es war eigentlich alles sehr stark vorbereitet. Jetzt muss man erstmal zweimal auswärts ran. Erst bei Hannover 96, die heute überraschend gegen Energie Cottbus 3:1 verloren haben. Und dann ist Pokal in Altklinike in Berlin. Und dann sind sogar 3 Auswärtsspiele. Dann spielt man nämlich in Karlsruhe im Wildpark und erst dann wieder zu Hause. Also jetzt 3 Wochen lang erstmal auswärts. Dann müssen sich die Fans ein bisschen gedulden. Aber vielleicht dann beim nächsten Heimspiel gibt es dann auch die ersten Heimtore zu bejubeln. Mal schauen. Also auch von den Fans her muss man sagen, die Kaiserslautern-Fans, mehr als 5.000 Kaiserslautern-Fans waren da, haben richtig starke Stimmung gemacht. Auch den Wolfsburg-Fans, denen er oft nachgesagt wird, nicht so die Stimmungskanonen zu sein, fand ich, haben das mehr als solide gemacht. Auch eine ganz gute Choreografie. Also da können sie sich auf jeden Fall, müssen sie sich nicht verstecken. Und mal schauen, wie es dann für Wolfsburg in dieser ja doch ziemlich überraschenden jetzt schon 2. Bundesliga weitergeht.
Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account. dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich. Bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen. Bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Dazu hatten wir ja auch noch ein schönes Samstagabendspiel. Wolfsburg gegen Kaiserslautern. Also das Duell unter Flutlicht. Man war natürlich gespannt. Wolfsburg, der absolute Top-Favorit. Wie kommen die in die neue Saison rein? Wie schnell finden die sich? Allein wenn man sich die Startelf anguckt, mit einem Kumbé, die ein großfranzösisches Talent, Vinny Sousa als Sechser, für mich schon am Ende der Saison einer der besten Sechser gewesen. Damar, der in Liga 2 schon bewiesen hat bei Elversberg, dass er ein absoluter Topscorer ist. Jetzt ein Jahr bei Hoffenheim kaum gespielt. Rex Bitschei, gebürtiger Wolfsburger, der bei Köln, Bochum, Augsburg schon viel Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen hat. Hornby, Riese, Glatzel, die stehen einfach für Tore in Liga 2. Das ist wuchtig gewesen. Chorus Dome war ja auch bei der Partie. Und das war einfach ein schöner, geiler Kick. Wolfsburg direkt auch mit viel Zug nach vorne. Man hat schon gesehen, Damar, was der für eine technische Qualität hat. Viele schöne Steckbälle gespielt. Riese, immer wieder gesucht worden. Glatze nicht so in der Partie gewesen. Da wurde noch nicht so richtig eingebunden. Da hoffe ich, wenn ein Aaron Zehnter, Joachim Mehl auf der linken Defensivseite dann kommen, die auch super Flanken schlagen können, vielleicht noch besser als Kumbedi, dass dann noch ein Glatze besser in Szene kommt. Aber es sah schon gut aus. Wie gesagt, gerade Mohamed Damar, der sich immer wieder zwischen die Linien hat fallen lassen, auch mal mit seiner guten Schusstechnik aus Reihe 2 das eine oder andere Mal nur knapp den Kasten verfehlt hat von Lautern, wo dann halt auch ein Julian Kral in höchster Not klären musste. Aber auch Lautern mutig gewesen, gerade Nathan Skiti, der am Ende der letzten Saison nicht mehr so gut in Form war, hat sich immer wieder, hat wieder diese Leichtigkeit gehabt, viele 1-gegen-1-Duelle gesucht gegen Zielinski, den polnischen Keeper von Wolfsburg, 18 Jahre alt, sich immer wieder in 1-gegen-1-Duelle getraut. Es hat nur der letzte Punch gefehlt. Gerade die Szene, wo Angeli und Zielinski sich nicht sicher sind, Skiter dann dazwischen geht und der Ball dann leider nicht ganz reingeht. Das sind so Szenen, klar. Mit etwas Glück macht Lautern dann das Tor. Aber Wolfsburg insgesamt dann doch, wie gesagt, die dominantere Mannschaft, war gefährlicher. Als dann später bei Kaiserslautern mit Kanate und Yadimchi zwei neue Offensivkräfte gekommen sind für den Angriff, sah es dann wieder gefährlicher aus. Also Wolfsburg, viele gute Ansätze, gerade in Offensive, defensiv, aber dann noch mit dem einen oder anderen Abstimmungsproblem. Aber wenn sie das in den Griff kriegen, werden sie auf jeden Fall aufsteigen. Sie haben bewiesen, dass sie es können. Es fehlt jetzt nur noch dieses Feintuning. Klar, der Kader wird sich auch noch verändern. Viele Abgänge, ein paar Neuzugänge. Da ist natürlich dann auch mal die unsichere Situation, die dann bei den Spielern im Kopf ist. Jetzt soll ja auch Pesinovic schon sicher zum VfB Stuttgart gehen, der auch 90 Minuten auf der Bank war. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber der Auftritt der Wölfe hat mir sehr gut gefallen. Und dann war noch der letzte Bundesliga-Absteiger im Einsatz. FC St. Pauli gegen Greuther Fürth und Branimir Gotha hat beim FC St. Pauli auf der 10 sein Debüt gegeben, ausgerechnet gegen seine große Liebe Greuther Fürth, die sich ja gerade so in der Relegation gegen Essen retten konnte. Bei St. Pauli Erik Smith, lange auf der Bank, kam auch leicht angeschlagen von der WM zurück, der Schwede. Da habe ich übrigens auch noch eine interessante Grafik auf Instagram, _tonlets_, gerne abchecken. Auf jeden Fall, ja, es war eine spannende Partie, es ging hüb wie drüben, gab es Chancen. Pauli, Balldominanter, unter Marcel Rapp, der mit Kiel schon aufgestiegen ist, dann einen begeisternden Fußball gespielt hat. Gefällt mir sehr gut. Vor allem die Ostverteidiger Oppi, Pilka. Anders als in der Bundesliga hatten sie auch wieder mehr Offensivaktionen. Gerade Luis Oppi, ja, bei Bielefeld vor 2 Jahren in der dritten Liga und in der Pokalsaison richtig stark gespielt. Viele offensive Impulse gesetzt, hatte jetzt auch in der Anfangsphase die eine oder andere gute den einen oder einen guten Vorstoß. Da hat nur dieser letzte Punch gefehlt, dieser letzte Klick. Am Ende erzielt dann Mattissen kurz nach der Halbzeit noch das 1:0. Neuzugang vom 1. FC Magdeburg. Gefällt mir sehr gut als Mittelmann der Dreierkette. Zweikampfstark, geht aber auch mal mit nach vorne. Kopfballstark und hat dann ja auch per Kopf zum 1:0 nach schöner Flanke von Nogota getroffen. Klaus, der neue Kapitän, Nachfolger von Nogota, bei Fürth, der in der Doppelspitze mit Srebeni gespielt hat, erzielt dann den Ausgleich. Und da muss ich auch sagen, ja, mit Pohlmann, ehemals Borussia Dortmund 2 und Schinter Appelkamp von Zweitliga-Absteiger Düsseldorf gekommen, viel Kreativität auch drin. Hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, bei beiden Teams hat man noch gemerkt, ja, da fehlt vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein nach einer schwachen letzten Saison, so diese Feinabstimmung. Insgesamt sah es dann aber doch schon sehr, sehr gut aus. Vorletzte Partie, die wir heute besprechen wollen, Nürnberg-Dresden. Dresdner Vierter der Rückrundentabelle gewesen. Konnten bis auf Julian Paulin in Verteidigung alle guten Spieler halten. Haben sich dann ja auch nochmal mit einem Rapp auf der 6 vom KSC verstärkt, noch mehr defensive Stabilität reingebracht. Und ich habe gedacht, das geht jetzt so weiter. Sie werden weiter einen guten Fußball spielen mit Babzien vorne, mit Lemmer über außen. Also Lemmer, der eher geradlinig in die Box reingeht. Babzien eher so der Dribbler über außen, so eher so ein inverser Spielmacher über außen. Aber Nürnberg, sehr, sehr gut gemacht, mit einer komplett neuen Defensive. Bis auf Janisch, der Rechtsverteidiger. Dafür Finn Ulle Becker von der 8 auf die 10er-Position vorgerückt. Und Nürnberg defensiv gut gestanden und vorne mit Ali Soma. What the fuck, was ist das für ein Typ? Letzte Saison schon geil gescored. Der hat jetzt in 30 Ligaspielen nach dem Dreierpack heute 17 Treffer erzielt. 22 Jahre alt, Deutsch-Ivorer. Also der wird kaum zu halten sein. Da bin ich mal gespannt, wer jetzt da auf ihn zukommt, weil er bringt alles mit. Körpergröße mit 1,74 trotzdem einigermaßen kopfballstark. Physis, Tempo, Abschlussstärke, dribbelstark, super Gesamtpaket. Also der muss eigentlich noch wechseln, weil der ist viel zu gut für diese zweite Liga. Und der sollte den Nürnbergern dann doch einiges an Geld geben oder bringen. Und bei Dresden, muss ich sagen, haben mich ein bisschen enttäuscht, hat so ein bisschen gewirkt wie zum Anfang der letzten Saison. Viele gute Ansätze, aber so der richtige Punch hat gefehlt. Und dann, last but not least, einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg, Hannover 96, zu Gast in der Lausitz. Energie Cottbus ist zurück in der zweiten Liga. Pele Wollitz an der Seitenlinie. Leo Bittencourt nach 14 Jahren kehrt er also als Routinier zurück zu seinem Jugendclub. Und am Ende, Cottbus gewinnt 3:1. Rieseneuphorie in der Lausitz. Geile Stimmung. Aber Hannover 96, wie bereits in der letzten Saison, einige gute Chancen verballert. Also einem sehr starken Marcel Lotka gescheitert. Der war letzte Saison Ersatzkeeper bei Düsseldorf. Hinter Florian Kastenmeier ist dann jetzt als Nummer 1 zu Cottbus gegangen und hat gezeigt, was er damals schon bei Hertha BSC Berlin in der Bundesliga und bei Borussia Dortmund 2 in der dritten Liga gezeigt hat. Er ist gerade auf der Linie ein überragender Keeper im 1 gegen 1, kaum zu überwinden. Und Cottbus, die waren einfach, hat noch ein bisschen Glück, dass sie so einen starken Keeper hatten. Und vorne haben sie halt mit Teutscher Zigerzi einfach einen absoluten Cheatcode, der Kapitän. Mittlerweile 31 Jahre alt, hat für Cottbus letzte Saison an die 30 Scorerpunkte gesammelt. Unglaublich wichtiger Mann, der vorangeht, der einfach einen super Abschluss hat, der dann auch nervenstark ist, so wie beim Elfmeter zum 2:1. Und der einfach ein Unterschiedsspieler ist, genau wie dann halt Leonardo Bittencourt, der früher eher Zehner war, jetzt eher so 6er/8er. Die auch vorangeht mit ungeheurem Willen. Dazu hat man dann auch noch junge Spieler wie ein King Manu in der Innenverteidigung, wie ein Luca Erlein, Leihgabe von Bayer Leverkusen letzte Saison bei Hoffenheim 2 in der dritten Liga, auch einen starken Eindruck hinterlassen. Und vorne haben sich dann halt auch noch mit dem Copado verstärkt, der mir auch super gefallen hat vom SC Paderborn. hat ja schon mal bei Cottbus in der dritten Liga gespielt. Super 1 gegen 1 Spieler. Das hat mir sehr gut gefallen. Cottbus immer wieder mit guten Ansätzen, aber Hannover 96, die ja vergleichsweise wenig Neuzugänge hatten. Lorenz im Kasten, ersetzt Nahuel Noll. Und dazu dann vielleicht noch Hugonneau in der Innenverteidigung, der von Magdeburg gekommen ist, wo er schon mit Christian Titz zusammengearbeitet hat. Natürlich auch so ein flexibler Innenverteidiger, der sich immer wieder vorne mit einschaltet. Aber ansonsten eigentlich keine Neuzugänge. Gindorf nach seiner starken letzten Saison in der dritten Liga bei Alemannia Aachen, wo er dann ja auch gut gescored hat. Ich glaube auch an die 30 Scorer hatte am Ende. Der ist es dann, der dann auch den Treffer von einem Maurice Neubauer vorbereitet, der aus dem Rückraum dann den Treffer erzielt. Der Linksfuß auf der Rechtsverteidigerposition. Aber ansonsten war es eine eingespielte Mannschaft und gerade Bundu Kellmann, die haben einiges an Top-Chancen verballert, da sind an Lotka gescheitert. Und so Cottbus jetzt in der Spitzengruppe auf Rang 3 und Fehlstart für Hannover 96, die am kommenden Sonntag schon richtig gefordert sein werden, wenn es dann schon zum Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg kommt.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilien Talk, wo ich über meinen Herzensverein den SV Darmstadt 98 spreche. Und am ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison ging es zu Hause gleich mal gegen Holstein Kiel, gegen die Mannschaft von Tim Walter, die gerade nachdem Tim Walter sie übernommen hat, einen sehr guten Fußball gezeigt hat. Und Darmstadt hat natürlich aufgrund der ganzen offensiven Verluste erstmal eine komplett neue Mannschaft und gerade offensive finden müssen. Liedberg weg, Hornby weg, Malsalle noch verletzt, Korridor weg, Richter weg. Also ja, das wurde und wird nicht einfach sein für Kohfeldt und Ferny, da eine neue Mannschaft aufzubauen, die an diese Glanzzeit eines Hormut, eines Liebergs anknüpfen können. Aber am ersten Spieltag wirkte es auch lange Zeit so, denn Kiel ging mit einem, nicht nur mit einem 1-0 in Führung, sondern auch mit einem 2-0 in die Führung. Und da musste man zu dem Zeitpunkt sagen, war die Führung definitiv verdient. Darmstadt kann sogar von Glück reden, dass es nicht zu dem Zeitpunkt schon 3-0 stand, was auch nicht so überraschend gewesen wäre. Die Chancen dazu waren da, denn auch der neue Linksverteidiger und der neue Rechtsverteidiger Kleinhansel und Lannert haben jetzt noch nicht so die perfekten Ersatzspieler sein können, wie sie wahrscheinlich hätten sein sollen. Aber man muss auch dazu sagen, seit eine fast komplett rund erneuerte Mannschaft. Erster Spieltag, dann gegen Holstein Kiel. Da kann natürlich noch nicht alles perfekt zusammenpassen. Aber Darmstadt hat sich gefangen. Dafür ist Darmstadt bekannt, gerade am heimischen Böllenfalltor. Und dann durch den Neuzugang, den neuen Stürmer Hejo Lee zum 1-0 Anschlusstreffer nach einem eigenen Angriff von Kiel schon auf Klefisch weitergeleitet, der viel Platz vor sich hat mit einem sehr guten Pass auf Lee und der dann trocken unten links ins Eck. Und da hat man dann auch gleich die Euphorie gemerkt, die am Böllenfalltor entstehen kann, wenn guter Fußball gespielt wird, ansehnlicher Fußball gespielt wird und die Fans merken, jemand will hier auch nochmal rankommen. Denn nach dem Anschlusstreffer wirkte Darmstadt wie ausgewechselt, haben fast nur noch den Weg nach vorne gesucht. Kiel wirkte immer überforderter mit der plötzlichen Offensive von Darmstadt. Und so kam es, wie es aus Kieler Sicht fast kommen musste. Einen Standard, eine Ecke, wofür Darmstadt ja auch gerade letzte Saison bekannt war, 10 oder 11 Tore nach Standards, einer der Bestwerte. Und ja, Vukotic, der 2-Meter-Riese mit dem 2-2. Also der Mann ist wirklich in der Luft fast unschlagbar. Und damit geht dieses Spiel mit einem 2-2 zu Ende. Punkt für Kiel, Punkt für Darmstadt. Aber man muss auch fairerweise sagen, ja, Vukotic hat das 2:2-Tor gemacht, aber es ist auch fast schon Darmstadt typisch, denn Vukotic war auch an beiden Gegentoren beteiligt. Beim 1-0 spielt er einen sehr, sehr unbedachten und schlampigen Pass direkt in die Füße des Kieler Spielers. Und beim 2-0 macht er ein sehr schlechtes Stellungsspiel, lässt den Stürmer, der für seine Kopfballstärke bekannt ist, einfach aus dem Blick. Und ja, da muss man ihn dann halt auch ankreiden. Was aber auch Kofeld schon sagte, Vukotic ist physisch stark, er ist zweikampfstark, aber er hat halt einfach nicht die Spieleröffnungsstärke und die Übersicht, wie es zum Beispiel auch ein Matej Maglica hat, der wahrscheinlich zu dem 1. FC Kaiserslautern wechseln wird. Muss man abwarten, aber es ist ein Punkt der Moral und damit zumindest auch ein Punkt, mit dem man gut in die Saison starten kann, nachdem man vorher 2-0 zurücklag. Ich bin gespannt. Als nächstes geht es gegen Dynamo Dresden in Dresden, also gleich der nächste Hochkaräter, gerade was die Stimmung angeht. Ich bin sehr gespannt. Letzte Saison gegen Dresden in Dresden lief es ja nicht so gut. Daumen drücken. Vielleicht wird es ja was.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Marcel Kostli, der Rechtsaußenspieler vom 1. FC Heidenheim. Marcel Kostli kam von dem 1. FC Ingolstadt, also aus der 3. Liga, zum Bundesliga-Absteiger, dem 1. FC Heidenheim, und hat ja auch schon bei Ingolstadt gute bis sehr gute Argumente für sich gesammelt, mindestens mal eine Liga höher zu spielen. Jetzt ist er zum 1. FC Heidenheim gewechselt und er macht da weiter, wo er bei Ingolstadt aufgehört hat und wofür er bekannt wurde. Denn beim ersten Spieltag jetzt für den 1. FC Heidenheim hat Marcel Kostli beim 4-3-Sieg von Heidenheim gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück beim 4-3 gleich alle drei Toren seine Beteiligung gegeben. Zwei Vorlagen und ein Tor selbst gemacht. Und das, wie gesagt, als Neuzugang ist wirklich sehr, sehr stark. Und nicht nur aufgrund der zwei Vorlagen und des eigenen Tors ist er für mich Spieler des Spieltags. Denn er hat auch gleich gezeigt, was für eine Spielphilosophie, was für eine Spielintelligenz und Offensivstärke er mitbringt. Er ist nicht nur schnell, sondern auch dribbelstark, hat die Übersicht in den Räumen, was man auch gleich mal bei seinen Vorlagen gesehen hat. Also der Pass zum 1-0 war richtig stark gespielt. So einen Pass sieht und schafft nicht jeder Spieler. Und er hat sich auch fast bei jeder offensiven Aktion eingebracht. Und das zeigt auch für mich auch nochmal, was Marcel Kostli dem 1. FC Heidenheim diese Saison bringen kann. Also das ist wirklich mal ein Einstand nach Maß für einen Neuzugang. Und ja, Marcel Kostli und der 1. FC Heidenheim wirken so, als wäre das schon ein Perfect Match. Ich bin sehr gespannt, wie es im Laufe der Saison für ihn weitergeht. Aber ich sag mal so, wenn er so weitermacht, könnte das vielleicht schon ein gutes Zeichen sein, für Heidenheim oben anzugreifen.
Klein Riesings Große der Woche an diesem ersten Spieltag ist Ali Soma natürlich. Dreierpack erzielt, damit den Nürnberger Sieg im Alleingang auf sich gezogen und wie bereits in der vergangenen Saison einfach mit einem unglaublichen Tempo ausgestattet, in die Tiefe gegangen. Und was er natürlich auch hat, ist diese Abschlussstärke. Also gerade für Teams vielleicht aus der Bundesliga, die sehr auf Konterfußball setzen, der perfekte Spieler, weil er dazu auch noch eine gewisse technische Komponente mitbringt, eine Körperlichkeit. Also ein perfektes Gesamtpaket. Und deshalb für mich mein erster kleiner Rieslingsgruß der Woche für die Saison 2026-2027.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Und damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Aber wie bereits in der vergangenen Saison kann ich natürlich euch nicht aus dieser Folge entlassen, wenn wir nicht über die Tornets Top 11 gesprochen haben. Unsere 11 Tornetzer des ersten Spieltags formiert in einem 3-2-3-2-System im Tor Marcel Lotka von Energie Cottbus. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Hannover 96 förmlich verzweifelt ist und nicht mehr als einen Treffer gegen Cottbus geschafft hat. Hat somit also den Sieg der Lausitzer festgehalten. Davor in der Dreierkette mit Hauke Wahl vom VfL Wolfsburg den Kapitän und Ruhepol in der Verteidigung, hat vor allen Dingen Angeli und Zielinski, den Innenverteidiger bzw. den Torhüter des VfL Wolfsburg, ja durch seine Ausstrahlung mehr und mehr Ruhe und Sicherheit verleihen können im Laufe der Partie. Dazu Vukotic, der den Ausgleich gegen Holstein Kiel für Darmstadt 98 erzielt hat, und Erlein von Energie Cottbus, Leihgabe von Bayer Leverkusen, mit einer Torvorlage der junge Rechtsverteidiger, der Lausitzer. Dann auf der 6er-8er Position Marvin Wanicek und Max Marie, beide mit ordentlichen Vorlagen in diesen Spielen, an diesem ersten Spieltag. Auf der 10 dann Tolcay Cigerci, der Mann von Energie Cottbus. Letzte Saison, meine ich, 30 Scorerpunkte gesammelt, maßgeblich daran beteiligt, dass Cottbus aufgestiegen ist. Jetzt auch wieder mitten im Doppelpack dafür gesorgt, dass Cottbus auch das erste Zweitligaspiel nach ihrer Rückkehr wieder gewinnen konnten. Auf dem linken Flügel Mohamed Ali Soma, Dreierpack für Nürnberg erzielt. Auf der rechten Seite Kostli, Treffer erzielt und immer wieder Wirbelwind bei den Heimheimern gewesen, der Neuzugang vom FC Ingolstadt. Und vorne die Doppelspitze, zum einen Doppelpacker Bruschinski vom KSC und daneben Jan Ubich, ebenfalls einen Doppelpacker für Eintracht Braunschweig beim Sieg gegen den ersten FC Magdeburg. Das waren sie also, die 11 Tornetzer des ersten Spieltags. Ihr könnt sie auch ab Montag um 19 Uhr bei uns auf unserer Instagram-Seite, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, dann auch grafisch sehen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Gehabt euch wohl, bleibt sportlich und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Kleinresing.